Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag, und wir sind in der zweiten Stunde und begrüßen ganz herzlich hier im Studio Dominik Günther und Nikolai Gonter vom LTT. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Ja, moin.
Ja, moin Tübingen.
Hier, das war Musik schon von dir, Nikolai, nicht aus dem Stück Magical Mystery, über das wir heute hauptsächlich reden, aber natürlich spielt da auch deine, ja, Existenz und deine, ja, dein Talent als Musiker eine große Rolle. Was war gerade Leben am Tresen? Passt ja irgendwie trotzdem, auch wenn es nicht aus dem Stück ist, zu dem Stück, das im Schlachthaus auch am Tresen spielt, oder?
Ja, total. Stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich den Song im Voraus ausgewählt habe, aber die Parallele ist ja eigentlich offensichtlich. Genau, das ist ein Lied von meiner Elektropunk-Band Alltag gewesen, mit denen ich eigentlich angefangen habe, elektronische Musik zu machen, jetzt schon vor 11 Jahre ist es jetzt her, dass ich vom eher so klassischeren Punk, weil ich dann immer mehr in Techno-Clubs war, gedacht habe, nee, das muss irgendwie zusammengehen, und den ersten Sinti von meiner Oma geschenkt gekriegt habe zu Weihnachten. Und dann ging das los, und jetzt, ja, der Weg über den Tresen ans Theater und jetzt zurück in den Club. Und wir haben einen wunderbaren Tresen im Schlachthaus, an dem wir viel spielen. Das hat Nick sich so schön überlegt, dass wir in dem Stück eben den ganzen Club als Bühne benutzen. Es gibt gar nicht dieses klassische Publikumsraum und Bühnenraum, sondern wir spielen eben in dem, also der Club als Bühnenbild, wir haben, funktioniert sehr gut, und wir spielen auf allen, am DJ-Pult, am Tresen, auf der Tanzfläche.
Magical Mystery nach dem Roman von Sven Regener. Im Schlachthaus läuft es aktuell. Ihr habt gestern auch gespielt. Nick, erzähl doch mal die Vorgeschichte ein bisschen. Wie kamst du drauf, auch wie jetzt LTT im Club, ist ja auch Neuland.
Ja, total. Also ich bin jetzt seit dieser Spielzeit, seit September sozusagen der neue Oberspielleiter am LTT. Ich habe hier früher mal vereinzelt einmal im Jahr eine Inszenierung gemacht. Komme eigentlich aus Hamburg und hänge da schon seit vielen, vielen Jahren am Tresen rum, so auf St. Pauli, und habe da eigentlich dieses Format Kneipentheater auch mal erfunden, so vor ja schon fast 20 Jahren. So alt bin ich schon, das ist ja krass. Wo ich tatsächlich mit Leuten angefangen habe, mit meiner Stammkneipe Theater zu spielen und so. Und das kam irgendwie tierisch gut an. Und dieses Projekt in der Kneipe Theater zu machen, hat mich nie losgelassen. Und jetzt, natürlich klar, jetzt durch diese Pandemie-Geschichte, wo wir gar nicht drüber reden wollen heute, weil es hier nur noch nervt, war natürlich trotzdem die Idee, was ist eigentlich mit den Clubs? Und die haben zu, und Theater darf aufhaben, und dann die Regel. Dann habe ich gesagt, lass uns doch einfach im Club Theater machen, dann ist das irgendwie erlaubt. Und man kann Corona-konform irgendwie in so Sitzinseln sitzen und auch tanzen. Und so kam das. Und dann habe ich hier ein bisschen recherchiert und bin dann aufs Schlachthaus geraten. Oder wurde mir von vielen Leuten empfohlen. Und dann haben wir den Jürgen vom Schlachthaus auch kennengelernt und so. Und der war erst ein bisschen skeptisch, glaube ich, aber fand das dann ziemlich gute Idee und hat dann die Türen aufgemacht, gesagt, kommt Theaterleute rein, und jetzt spielen wir da seit 4 Wochen immer wieder, und es kommt tierisch gut an, also es ist auch ausverkauft leider, aber wir hoffen natürlich, dass es bald mehr Leute sehen können, und wir werden noch viele Vorstellungen spielen. Und das ist die Idee, ne? Man guckt Theater, kann dabei am Tresen Bier holen und trinken. Das gefällt mir auch besonders gut, beim Trinken Theater zu gucken, was ja normalerweise verboten ist im Theater. Berechtigt oder unberechtigt, das will ich gar nicht beurteilen, aber
wegen der roten schönen Polsterstühle.
Ja, und halt natürlich wegen dem Klappern und dann so, man fühlt sich ja so gestört, weil Theater ist ja oft so eine sehr ruhige Veranstaltung. Was ja auch okay ist, aber ich mag natürlich auch Theater, was eine laute Veranstaltung ist, und das ist auch laut, und deswegen können auch Bierflaschen klappern und umfallen, und Nikolai ist eh lauter mit der Anlage.
Ja, genau, und ich habe das jetzt die letzten Vorstellungen, ich habe das Gefühl, es nimmt auch zu, aber ich habe das total genossen. Jetzt haben wir gestern Abend gerade gespielt, dass es die Leute anfangen, ich glaube, weil es sich vielleicht auch rumspricht, dass jetzt schon Leute kommen, die Freunde, Freundinnen haben, die es schon gesehen haben, dass man sich eben ein bisschen anders verhalten kann als im Theater sonst. Es gibt nicht diese klaren Sitzreihen, es gibt nicht diese klare Verabredung. Und jetzt gestern zum Beispiel sind Leute einfach auch, während wir gespielt haben, an Tresen gegangen. Da ist dann auch jemand und bedient die. Dann kriegst du ein Getränk, fällt auch mal eine Flasche um. Aber dadurch entsteht so ein Flirren, was eben ein bisschen näher an diese Club-Atmosphäre rankommt, als wenn wir das jetzt bei uns auf der Werkstattbühne gemacht hätten. Da wäre das viel braver. Und auch Thema Lautstärke. Auch als Musiker habe ich im Schlachthaus natürlich eine ganz andere Möglichkeit über die Anlage, die da steht, die halt eine Clubanlage ist, und da stehen 2 fette Subs, und dann drückt das natürlich auf eine ganz andere Art. Im Theater haben wir oft die Situation, dass es dann auch mit der in den Endproben und natürlich hat man immer das Interesse, wir wollen hier Druck aufbauen und gleichzeitig gibt es dann auch immer Bedenken, auch von der technischen Direktion und so, wir dürfen nicht zu laut machen, weil wir wollen den Leuten ja nicht wehtun. Und Theater soll ja keine Körperverletzung sein und im Club sind die Leute auf was ganz anderes eingestellt und darum können wir halt so doll schieben, wie ich es gar nicht erwartet hätte. Wir hatten in ein paar Vorstellungen jetzt schon die Situation, dass ich da stehe und die Musik mache und dann Nick sich von der Seite anschleicht und ruft, lauter, du musst lauter machen, weil ich immer noch so gehemmt war und dachte, boah, das ist immer noch Theater hier. Und so langsam komme ich auf den Trichter, dass ich das schon ans Maximum fahren kann und das macht natürlich mega Spaß.
Aber es kommen ja nicht nur dann die Leute quasi, die sonst in den Club gehen, sondern es ist ja auch für das Abo-Publikum. Wie reagieren die so bis jetzt da auch da drauf?
Ja, aber ich würde das gar nicht so kategorisieren. Abo-Publikum war früher mal so ein Schimpfwort, aber es stimmt ja gar nicht. Das sind ja die coolsten Leute. Also nämlich die Leute, die sich wirklich noch darauf einlassen und verbindlich mit Theater irgendwie zusammengehen. Und das ist ja gar nicht so, dass man immer denkt, so, oh, die bestimmen jetzt, dass alles sein muss wie früher. Im Gegenteil. Also es gibt da gerade in Tübingen das Abo. Das sind so die offensten Leute, die ich irgendwie kennengelernt habe in meiner Theaterlaufbahn. Das finde ich irgendwie mega. Und die kommen da auch hin, weil sie sagen, ja geil, endlich mal was anderes, einen anderen Raum. Oder ist ja auch so ein bisschen, Schlachthaus kennt man ja vielleicht auch nicht unbedingt. Und es gibt ja in Tübingen eh so coole Räume, die man irgendwie nicht kennt. Und das finde ich eh als Theatermacher total wichtig zu sagen, ich zeige Theaterleuten Räume, die sie noch nicht kennen und ich zeigt Leuten, die diese Räume kennen, wie das Schlachthaus, die das Theater nicht kennen, Theater und die sitzen zusammen in der Vorstellung und haben zusammen irgendwie eine Zeit und gucken sich auch so ein bisschen ab. Das finde ich irgendwie wichtig, dass es nicht jetzt so, das ist jetzt nur für Techno-Fan, also so, das finde ich eh langweilig, wenn man so sagt, das ist für die Kategorie, das ist für die Kategorie. Ich finde, Theater ist halt für alle, die irgendwie so ein bisschen Bock haben auf Live-Feeling so. Und dann, ob es ihnen gefällt oder nicht, das ist ja eine individuelle Sache.
Und beim Spielen ist es mir jetzt schon auch aufgefallen, dass eben gerade die Unterschiedlichkeit, also wir hatten auch in der Vorstellung, ich weiß gar nicht mehr, welches war, würde ich sagen, schon so richtige Raver, also so und Raverinnen, die dann auch so ein bisschen so mit entsprechenden Outfits da angekommen sind, wo du merkst, die lachen halt über bestimmte Witze, die kennen sich aus. Und dann hast du Leute, die gucken das so ganz interessiert an und denken, ah, interessant, das ist eine Welt, von der ich gar nichts weiß. Und die aber so nebeneinander mit einer ganz anderen Atmosphäre da reinkommen und sich bisher aber gut vertragen. Also, und dann gibt's eben die Crews, die dann auch aufstehen und tanzen und die anderen denken, was ist jetzt los? Aber ich finde, bisher geht's auf.
Vielleicht müssen wir mal erzählen, worum es da überhaupt geht.
Oder? Ja, lass uns mal sagen.
Wir labern jetzt hier so über so, dann so, hä, was ist das denn, Magic Mystery? Ist das nicht von den Beatles oder was? Das reden die ja nicht von Techno.
Ja, die Beatles werden ja auch regelmäßig zitiert, aber das Buch von Sven Regener ist die Grundlage für diese Inszenierung. Worum geht's?
Genau, also als ich, das wollte ich eigentlich vorhin am Anfang, da habe ich mich verzettelt, wie Ferdi sagen würde aus dem Buch, als ich mir überlegt habe, was kann man irgendwie in einem Club machen, habe ich mich halt an dieses Buch erinnert, was ich irgendwie von Sven Regener vor schon auch ein paar Jahren gelesen habe, was ja aus dieser Bücherreihe Herr Lehmann, Neue Phase Süd, das ist ja eigentlich der vierte Teil, glaube ich. Und Sven Regener hat ja da so eine Figurenreihung, die irgendwie in den 90ern in Berlin gelebt haben und dieses Buch ist dann plötzlich die Hauptfigur, die bei Herr Lehmann eine Randfigur ist, eben dieser Kurt Schmidt, der in der Nacht der Wiedervereinigung in die Klapsmühle eingeliefert worden ist und eigentlich alles verpasst hat und nach Hamburg in eine Wohnhilfegruppe für Drogenabhängige gekommen ist, Clean Cut 1. Und man sagt, was ist das denn für ein Label? Und der sitzt in Hamburg-Altona und ich wohne auch eigentlich in Hamburg-Altona, wenn ich nicht in Tübingen wohne. Und deswegen ist mir das natürlich sehr nah und auch in der Eisdiele, wo er aufgegriffen wird von seinem alten Techno-Kumpan Raimund aus Berlin, der zufällig in diese Eisdiele, wo Karl Schmidt immer einen alkoholfreien Eisbecher Monteverdi isst und eine Tasse Kaffee trinkt, angetroffen wird. Er sagt, Mensch, was machst du denn hier? Und er erzählt ihm halt, ja, ich bin clean und so. Und dann fährt Raimund zurück nach Berlin und hat die glorreiche Idee mit dem Label Bum Bum. Wollten sie eine Tournee machen, nämlich die Magical Mystery Tour, was Ferdis Idee war und dann liegt es nahe, dass sie eben Karl Schmidt fragen, sag mal, wenn du keine Drogen und kein Alkohol konsumieren tust mehr, dann kannst du ja fahren, weil wir brauchen ja einen Fahrer und jemanden, der auf uns aufpasst und alles regelt und darauf lässt sich Karl Schmidt ein und dann gehen die auf auf einen Roadtrip durch alle möglichen Diskotheken von Bremen, Hamburg bis Schrankenhusen-Borstel. Und das Ganze endet dann in der Springtime in Essen, was der größte Rave ist überhaupt. Und da nehmen wir dran teil, deswegen in dem Club, weil wir natürlich auch immer auf diesen Partys dabei sind, wo die dann auflegen. Ne?
Und auch bei den Konflikten dazwischen und den Reisen, was kannst du über deine Rolle sagen, Nico?
Oh, ja, was kann ich über meine Rolle sagen? Also ich spiele den Raimund, das ist der Karl Schmidt da einsammelt in der Eisdiele. Und Raimund ist sozusagen, also betreibt das Label Bum Bum mit seinem alten Kollegen Ferdi. Ferdi ist viel älter, Ferdi in dem Stück ist schon 50 und ist irgendwie so der Philosoph des Labels. Und Raimund ist schon eher so ein bisschen...
Einfacher gestrickt,
so zugekokster Musikenthusiast, würde ich sagen. Aber das mit einem großen Herz. Und die beiden Label-Bosse, wovon eigentlich klar ist, dass Ferdi der Boss ist, aber Raimund besteht darauf, nein, es ist unser Label und kriegt dann auch so sein kleines Sublabel zugeschustert und so. Die geraten natürlich immer wieder aneinander. Das ist so eine Beziehung, die machen seit 15 Jahren oder so zusammen verschiedene Musik, haben früher in einer Band gespielt, wo Karl Schmidt, gibt's auch ein Buch von Sven Regener, Glitterschnitter, wo die drei noch zusammen in so einer...
Genau, das ist das neue Buch. Das
genau, in so einer einstützenden, neubautenmäßigen Band irgendwie spielen. Und so, ich kenne das auch selber, ich mache seit 10 Jahren mit einem Kollegen Musik und man liebt sich und gleichzeitig hat man natürlich irgendwann auch die immer wiederkehrenden Konfliktpunkte. Ne? Worauf legt man Wert? Was ist wichtig? Was ist der Kern der Sache? Und darum geht's in dem Stück ganz viel, dass die sich in Anbetracht dieser Kommerzialisierung des Technos, den der Techno eben erlebt hat, vom Anfang der 90er bis in die Mitte der 90er rein, wo wir sind, ich glaube, wir spielen 96 oder so, dass diese eigentlich musikalischen Idealisten auf einmal mit dieser Medienflut und eben diesen Mega-Raves in diesen Hallen mit 20.000 Leuten, davon leben die, damit sind die reich geworden und trotzdem sind sie eigentlich überfordert davon, dass es nicht mehr das Feeling hat wie früher, dass es eben nicht die kleine Club-Geschichte im Keller, irgendwie alles nur so halb angemeldet und so ist. Und die Geschichte, neben der Geschichte, die wir eben von Karl erzählen, wo es viel um, wie finde ich eigentlich zurück in meine alte Welt, aber eben jetzt nüchtern und finde auch wieder eine Freude an der Kunst und so, erzählen wir eben die Geschichte von diesen Musikern, die sich versuchen, vor dem Kommerz zu retten und... Na, ich will nicht zu viel verraten, aber sie haben ihre Schwierigkeiten damit. Ja.
Ein Spagat, den man da eingehen muss. Bum Bum Records. Was sagt der Name? Was sagt euch, wofür steht der? Bum Bum?
Naja, Bum Bum ist natürlich für, ja, im Techno, wo man sagt so. Finde ich auch einen schönen Satz, dass man ja immer, wenn es so. Es kommen nur die tiefen Wellen durch die Wände, was man ja irgendwie, ich hatte früher in Hamburg, ich wohne in so einem Mehrfamilien-Halbhochhaus, wo unten eine Techno-WG wohnte und jeden Tag irgendwie hört man nur und die Gläser klirren und halt das Gefiedel so, das kommt eben nicht durch. Und ich glaube, das ist das, was so hängen bleibt von Techno. Deswegen ist es natürlich von Sven Regner irgendwie ganz cool gemacht, dass er sagt, es ist Bum Bum. Ne? Also.
Ja, und es ist auch ein schönes Zitat, was er sich selber gibt, weil in Herr Lehmann denkt Frank Lehmann immer darüber nach, dass er immer die Bum-Bum-Musik läuft und Karl Schmidt so eine Kassette Bum-Bum-Musik hat. Und das greift er dann halt so auf, dass auf einmal das ganze Label so heißt. Ne? Und ich finde es auch schön, weil es das Bum-Bum-Label in dem Buch und in unserem Stück zeichnet sich dadurch aus, das sagt Ferdi auch selbst, wir hatten ja keinen so ideologischen Überbau. Also das ist eben, Techno ist Kunst, keine Frage. Und gleichzeitig hat Techno halt auch diesen unwiderstehlichen, geraden Beat, der halt nie aufhört. Also bei einem Rockkonzert hast du immer Pausen, wo die Leute applaudieren sollen. Und Techno lebt ja davon, dass er schon da ist, wenn du kommst und immer noch da ist, wenn du gehst. Also es hört eben nicht auf, das Bum-Bum läuft. Und du kannst, ja, jetzt schüttelt da vorne jemand zweifelnd den Kopf, man kann den Punkt erreichen, wo das Bum-Bum aufhört und dann muss man gehen oder zum nächsten Bum-Bum. Aber das, finde ich, ist eigentlich da drin, wie so also auf seine Essenz gebracht, das, und es gibt auch den Satz von Karl, er wacht auf in der DJ-Wohnung und es ist 3 Uhr nachts und er sagt, wo ist das Bum-Bum? Und wundert sich total, weil er das gar nicht kennt. Und dann war das eine Party, wo die Leute schon um 2 Uhr Schluss gemacht haben.
Scheiß Afterwork, scheiß.
Ja, genau, also so. Und ja, so, darum Bum-Bum. Das ist am Ende der Kern.
Eben auch, ja, eine Auseinandersetzung mit der Jugendkultur, die groß wurde, die auch so einen Underground-Spirit hatte und dann vereinnahmt wurde. Inwiefern, na, ist das für euch auch ein persönliches Thema?
Oh, jetzt wird's philosophisch. Ja, ich werde immer gefragt, für wen machst du denn das Stück? Also sofort der Stempel so, es ist für Jugendliche und so. Ich sag so, nee, es ist eigentlich gar nicht für Jugendliche. Also das ist, eigentlich ist das ein Theaterstück für die Theater Lost Generation zwischen irgendwie 30 und Mitte 50 so. Also das sind die, die Geschichten. Natürlich kommen auch Jüngere, also kommen, was heißt denn Jüngere, ja. Leute, die jetzt erstmal sagen, Techno und Party so, und die anderen nehmen dieses Stück auf eine andere Weise wahr. Nämlich, es geht einfach nur um, es geht eigentlich um Anekdoten und um Vergangenheit und Sehnsucht und Angst vor Verlust der eigenen Jugend, die man irgendwie so, wenn man älter wird und dann plötzlich denkt so, fuck, jetzt bin ich ja schon 53, habe ich gar nicht gemerkt so, und in meinem Leben hat sich eigentlich nichts verändert, bloß um mich herum hat sich alles verändert, bloß ich mich selber nicht. Das sind ja alles so Figuren, die dann, ja, die haben halt nie diesen Weg Einfamilienhaus, Hund, zwei Kinder eingeschlagen oder sowas, sondern die haben immer weitergemacht, immer das Gleiche gemacht. Und plötzlich merkt man, man wird älter und drumherum finden die Leute das gar nicht mehr so speziell, was man so macht, was früher eben so mega speziell war. Deswegen ist das irgendwie ein Stück, wo viele Anekdoten erzählt hat, und das fand ich eben auch bezeichnet, als wir geprobt haben, weil wir haben gar nicht so klassisch sofort der Tags und so, sondern unsere Proben fingen eigentlich immer mit Kaffee trinken und Geschichten erzählen an, wo wir uns alle mit unseren Kollegen, die dabei sind, der J.B. Mirov, Andreas Guglimetti und die Franziska Bayer und ich, wir saßen eigentlich immer 2 Stunden, haben uns Geschichten erzählt aus unserer Vergangenheit. So.
Und da kommt dann halt einiges zusammen, ne? Und mir geht es so, ich habe, ich glaube, ich bin so klassischer, so zweite Welle Techno. Fan, als ich Techno kennengelernt habe, ich habe das Gefühl, es wiederholt sich auch gerade so ein bisschen die Geschichte. Ich bin mit 15 aus dem Club nach Hause gekommen, hat meinen Eltern erzählt Techno und dachte, das ist das neue Ding, ne? Und die so, was, das gibt's noch? Weil die wirklich, meine Eltern sind eher so Rockleute, also waren jetzt keine Raver, aber haben mich so gelächelt und meinten, wie, damit beschäftigt ihr euch wieder? Und da ging das in Bremen, wo ich herkomme, halt gerade wieder los, richtig so mit Tunnelpartys und in irgendwelchen, also halt draußen und in alten Fabriken und so. Und ich dachte wirklich, wir entwickeln das gerade, oder wir, ich meine, ich war ein kleines Kind, ich war da nur zu Gast, aber und dabei war das alles schon Zitat. Und ich habe das Gefühl, dieses Großwerden, dass der Techno in die Charts drückt und Synthesizer-Sounds ja mittlerweile alle Musik ausmachen. Also ich habe das Gefühl, es läuft im Radio ja nichts mehr, was nicht synthesized ist irgendwie. Und das ist, also darum kann ich mich an das, was die in dem Buch beschreiben, da finde ich mich schon auch so ein bisschen drin wieder, dass ich manchmal denke, das, was ich so geliebt habe, als ich das erste Mal in diese Läden reingegangen bin, das wird schon gerade ganz schön groß. Was auch cool ist, also ich will das gar nicht so exklusiv halten, aber das ist genau der Widerstreit, der uns in dem Stück begegnet, den ich auch kenne.
Und ja, aber der Anfang war ja schon nochmal anders damals dann in den 90ern, auch mit, was weiß ich, Vereinigung oder so. Inwiefern kommt diese ja zeitgeschichtliche Komponente da auch als, ja, auch hier der Spagat nicht nur zwischen Kommerz und Underground, sondern auch zwischen Provinz und Großstadt und alles eben mit dieser historischen Komponente?
Na, wir sind ja dann schon im 96 so, ne? Das wird ja nur einfach erzählt von, was eben nach der Wende passiert ist, als die neue Stadt aufgemacht hat in der alten Stadt und plötzlich eben diese ganzen leerstehenden Gebäude und wo man einfach einziehen konnte, und das hat ja Berlin ausgemacht, wer das noch kennt, das halt überall hat man einen Club aufgemacht, wieder zugemacht, und man hatte ja viel mehr Möglichkeiten, und das schließt sich dann natürlich irgendwann. Und dann hängt man dem nach oder es wird halt kommerzialisiert. Und natürlich geht es auch um eine Berliner Arroganz von denen. Das finde ich immer so. Ja, wir gehen so in die Dorfdisco, unser Gummistiefel-Techno und die
Dorf. Ja, genau. Ferdi sagt immer, so, wir sind die mit dem Magical Mystery und wir bringen das Licht. Also sie haben schon fast so eine religiöse Missionarsauftrag, die so in die Provinz fahren. Und das wird aber von dem Stück, finde ich, ganz gut auch so augenzwinkernd beleuchtet. Also ich würde sagen, das Stück ist weniger arrogant als seine Figuren.
Und das ist natürlich, darf man immer nicht vergessen, also in den 90ern war das ja auch noch nicht, war ja Provinz irgendwie auch noch so ein bisschen mehr abgeschnitten als heutzutage. Also ich finde, eigentlich gibt es keine Provinz mehr. So habe ich neulich mal mir überlegt. Weil wir sind ja auch ein Landestheater, und das ist ja auch so eine, wir spielen ja ganz viele sogenannte Provinz, also dass wir in den ganzen Kreisstädten auch unterwegs sind, alles mit Ingen, da gibt es ja eine Stadthalle, wo das Landestheater Tübingen spielt, was ja auch der Auftrag ist, wo man früher mal gesagt hat, so, boah, da sind nur Leute, die man sozusagen bekehren muss, aber dadurch, dass ja alles so durchs Inter, also ich habe gesagt, es gibt keine Provinz mehr, so, Punkt. Alle sind auf dem gleichen Level unterwegs eigentlich.
Weil die Figuren aus dem Stück wahrscheinlich Tübingen auch als Provinz, ne, bezeichnen würden.
Ja, total, ja, total. Bestimmt. Aber das ist halt, das war ja früher auch so. Da sagt man kommt in irgendeinen.
Du musst aufpassen, was du sagst. Hm?
Naja, aber die Berliner wussten ja auch nicht, was in Tübingen abgeht. Die konnten ja nicht googeln Tübingen oder so.
Ja, ja.
Also stimmt. So. Und deswegen, wieso willst du aus Berlin nach Tübingen? Genauso waren die Tübinger, könnten ja, oh, das ist die Großstadt oder so. Heute gibst du halt ein und gehst auf YouTube, also kannst alle Partys angucken im Internet und alle Theatergeschichten und alle Kulturgeschichten und du weißt ja, was überall abgeht. Also weißt auch, was in Tübingen abgeht, wenn du das eingibst. So kannst du Magic Mystery eingeben in Berlin und dann sagen irgendwelche Leute, hey krass, da sind so krasse Typen, die machen in Tübingen Magic Mystery Tour in so einem Schlachthaus, so, ja. Was der krasse Techno-Club ist. Also das ist ja gar nicht mehr so diese.
Ja, ich meine, so ein bisschen die Begegnung kommt auf uns zu. Wir haben jetzt die ersten Gastspielbuchungen auch mit Magical Mystery. Und das wird natürlich spannend, weil es ist so auf diesen Ort Schlachthaus zugeschnitten. Und da müssen wir sicher ein bisschen improvisieren und haben alle so ein bisschen die Hoffnung, dass da auch so ein bisschen Magical Mystery Tour Feeling aufkommt, wenn wir dann eben in anderen Discos irgendwo auf dem Land, also wirklich Discos, aufkreuzen und da die, ja, aber Story das, erzählen. Das aber das wird spannend, das wird cool, ja.
Das ist gibt es gar keine Arroganz mehr, weil das ist, da sind auch Leute, die machen halt da einen Laden in Göppingen zum Beispiel, The Chapel, und ich kannte das noch nicht, aber mir haben alle auch in Tübingen erzählt, das ist ein cooler Laden, und die haben ja angerufen und haben gesagt, geil, wir haben davon gehört, dass ihr das macht und wir wollen auch, dass ihr vorbeikommt, so, also, und wenn die keine Ahnung hätten, hätten die uns ja nicht angerufen.
Nee, safe.
So. So läuft es jetzt, die Promotion über Mund-zu-Mund-Propaganda, oder wie kommt ihr jetzt auf Gastspiele mit Magical Mystery? Wie ist da der Plan? Gibt es da einen?
Naja, wir haben halt, ja, im Landestheater haben wir ja eine Person oder zwei Personen, die für den Verkauf zuständig sind, die natürlich, also die Bookerinnen, die das natürlich schon streuen, aber natürlich auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda, glaube ich. Also, dass sich das dann plötzlich rumspricht, so. Und das war ja eben meine Idee. Wie funktioniert Landestheater in Zukunft? Weil die Stadthallen, das war auch so ein Corona-Problem, also man konnte ja keine Gastspiele mehr machen. Und die Stadthallen sind teilweise auch veraltet und da ist tatsächlich auch Publikum, was ein bisschen veraltet ist. Oder die Infrastruktur da ist ja ein bisschen baufällig mittlerweile und so. Und das stagnierte extrem. Und wir wollen natürlich ja auf Gastspiel gehen, weil es unser Auftrag ist, als Landestheater. Und wenn wir keine Gastspiele mehr machen, dann haben wir auch keine Berechtigung mehr. Und dann habe ich halt überlegt, ja, aber wir müssen ja nicht nur Stadthallen bespielen, sondern es gibt ja eben in dieser sogenannten Provinz eben auch andere Kulturorte, so in jeder Kreisstadt. Und die sind natürlich so diese Läden. Und dass die jetzt drauf anspringen und wir sozusagen unserem Auftrag nachkommen und da auch in anderen Orten spielen, ist natürlich total geil. Also,
welche Anforderungen braucht es dafür? Na, was muss der Club haben? Eine fette Anlage?
Eine fette Anlage in erster Linie, das wäre gut.
Weil und Lampen bringen wir sogar selber mit, vier, ja. Stück. Also wir sind echt unkompliziert. Eigentlich brauchen wir eine Anlage und ein paar Stühle und einen Tresen.
Ja, Tresen wäre gut, DJ-Pult wäre gut.
Ja. Aber da kann man notfalls auch so Biertische hinstellen. Das kriegen wir schon hin.
Ja, und eine Anlage ist wichtig. Also Musikanlage.
Ja. Es muss ordentlich schallern.
Es muss Bum-Bum machen. Das, ohne geht's nicht.
Das ist nochmal genau. Wir haben kein Bühnenbild und so. Also wir sind da auch, wir wollen halt diesen Ort, wenn das ein Club ist oder ein Party-Location, sind wir da für da.
Aber kein jetzt Bühnenbild, das groß aufwendig da irgendwo hingehängt wird. Aber es gibt natürlich schon optische Effekte. Ja, also mit Licht ist natürlich im Club eine große Sache. Was sonst noch? Wie sieht es aus mit Kostümen?
Ach, auch die Kostüme sind ziemlich reduziert. Also wir haben alle so ein Grundkostüm und das wechselt sich auch nicht viel. Ich meine, man kann im Theater ja auch so machen, ja, ein neuer Tag, ein neues Kostüm, aber das passt alles in eine Tasche. Ne? Und aber die sind cool und die sind angelehnt an die Zeit und
genau, ich finde die super. Um das mal zu erwähnen, Sandra Fox, die fantastische, ja, Kostümbildnerin, die in Berlin durch alle Second-Hand-Läden Berlins gestromert ist und einfach für jeden das zeithistorische Superkostüm besorgt hat.
So. Wie sieht denn das aus da? Was war denn in den 90ern in der Techno-Szene?
Was trägt
man da?
Ich habe jetzt so eine silberne, so ein bisschen abgeschubberte silberne Jogginghose und eine Jacke, so einen schwarzen Windbreaker mit so ziemlich stylischen goldenen Einsätzen. Ja.
Und die Smileys sind da auch Teil des Merchandisings, kann man schon sagen, aber auch ein Zitat, ja. Acid Smileys.
Genau, das war, also wir haben auch gedacht, weil es im Buch auch vorkommt, dass die ihr Merchandise vergessen haben. So. Wir brauchen Merchandise und haben, ja, tatsächlich, das war auch Sandras Idee, uns einfach wieder auf diese Smiley-Kultur zurückbesonnen. Und wir haben Buttons, Taschen, Schals und aber alles selber gemalt. Also eben so ein bisschen handmade und abstrahiert. Und das ist auch wieder losgetreten, dass jetzt alle
plötzlich. Welchen so, hast du heute an?
Ich hab hier diesen,
ach, du hast den fröhlichen.
Den fröhlichen Smiley.
Weil Sandra hat ein paar gemalt und mein Lieblingssmiley ist einer, der so ein bisschen, also er erinnert mich so ein bisschen an so eine Mischung aus dem Nirvana-Smiley und dem Acid-Smiley. Also so ein bisschen verschallert und irgendwie so, dass man denkt, geht's ihm eigentlich noch gut oder wo kommt das Lächeln jetzt her? Und ich finde, das passt irgendwie auch schön zu dem Stück. So Spaß um jeden Preis irgendwie.
Und die Buttons gibt es dann auch am Tresen und am Kicker im Schlachthaus.
Genau, das, also Merch ist natürlich wichtig. Das ist ja mal gut so. Was sagt Ferdi Prolz mit
Geld? Wenn du werktätige Prolz im Club hast, dann kaufen die jeden Scheiß. Ja.
Nein, aber es ist, ja, klar. Aber es haben viele, wollen das haben. Das ja, ist, also das ist ja auch,
kommt euch, auch gut so. Kommen auch Prolz?
Ach, das weiß ich nicht.
Nein, das ist ja auch, das ist auch so eine arrogante Zitat, Kategorie. Ja. So. Also wie gesagt, das sind Prolls. Also,
es muss schallern. Wir haben Musik aus dem Stück jetzt auch mal kurz. Von dir selber ist das ja Ganze produziert. Wir hören es rein und reden dann mehr über deine Musik. Welches ist das aus dem Stück?
Halli Hilu heißt das hier. Das ist im Stück der große Hit von DJ Schöpfi. Genau, ja, hören wir mal rein, dann sage ich danach was.
Wüstewelle 96.6, das Lokalmagazin live am Freitagvormittag mit Dominik Günther und Nikolai Gontor vom LTT zum Magical Mystery Stück nach Sven Regener, läuft aktuell im Schlachthaus in Tübingen. Die Musik aus dem Stück kommt von dir, Nikolai. Das war der Hit, 90er Jahre Sound. Was ist da anders als heute?
Ich bin wirklich kein Techno-Historiker. Ne? Ich habe schon ein bisschen 90er Kram gehört für das Stück und das ist ein ganz anderer Sound, als den ich quasi privat mache. Und das jetzt ist der letzte Song im Stück, auf der Springtime läuft der, also auf diesem mega Hallen-Rave. Und da habe ich versucht, eben gerade in dieses ein bisschen so kommerzielle Plastik-Feeling, was dann irgendwann so, also so diese Plastik-Emotions, die dann so ganz so Hands up, und ich habe ja auch so einen Crowd-Sound da reingemischt, dass man schon die 20.000 hört und so, da reinzugehen. Und ich glaube, der Techno, der heute modern ist, ist letztendlich wieder viel härter. Also dieser Song jetzt ist eigentlich wie so der Peak, oder damit will ich so den Peak der Kommerzialisierung eigentlich beschreiben. Und Techno fing ja viel härter an und viel rauer, viel düsterer und ist dann sehr happy geworden. Und ich freue mich darüber, dass er heute wieder viel härter und düsterer ist. Und ein bisschen harter und düsterer Sound kommt in unserem Stück auch vor, aber eher am Anfang. Also, dass es sich dann so bis zu diesem Punkt hinzieht.
Wie seid ihr insgesamt rangegangen? War das von Anfang an klar, hey, du bist Schauspieler und Musiker, du wirst die Musik machen? Selber?
Ja, Nick hat mich gefragt.
Ja, das kam natürlich auch. Also ich überlegt habe, was könnte man machen in der Disco? Und dann wusste ich ja, dass Nikolai das macht, also Techno. Und dann habe ich gesagt, hey, ich habe hier dieses Magic and Mystery Tour, kennst du das und so? Und ich fände irgendwie cool, wenn du dabei bist als DJ und Schauspieler, natürlich. Und das ist ja bei Schauspiel, ich finde ja, wenn man so Sonderskills hat, nicht nur schauspielen kann, sondern eben auch Techno DJ ist, dann sollte man das auch irgendwie vermischen, weil ich finde, dass diese Trennung immer so doof.
Also ja, und mir ging es so, ich habe mich voll gefreut, als Nick gefragt hat, ob ich die Musik machen will. Und dann habe ich zwischendurch aber schon auch ein bisschen Bammel gekriegt, so, weil ich dann gemerkt habe, es ist schon aber parallel, also ich muss ja trotzdem meine normale Arbeit machen, ne? Ich musste ja trotzdem meine schauspielerischen Proben machen und irgendwie da reinkommen in das Stück als Spieler. Und zum Glück hatten wir nach Silvester eine Woche zu, die ich mir Zeit nehmen konnte. Und da habe ich in Frankfurt, wo meine Freundin wohnt, mit Blick auf die Skyline, was natürlich ein idealer Ort ist, um 90er-Techno zu machen, weil Frankfurt in den 90ern wichtig war, mich dann es geschafft, mich die Woche über so in diesen Sound reinzudenken. Und bin ganz froh mit dem, was da rausgekommen ist. Aber es war nicht von vornherein klar, dass das so klappen würde. Also ich habe jetzt jeden Abend wieder, dass ich denke, wir haben es geschafft.
Wie hast du da so Flächen angelegt oder so vom Düsteren zum Kommerziellen? Aber du machst es jedes Mal wieder live neu. Das ist jetzt nicht hier, abgespielt wird.
Ja? Genau, ich habe die Sachen nicht aufgenommen, sondern ich habe eine Drummaschine und einen Sampler und einen Synthi mit. Ich habe auch noch so ein kleines Modularsystem, das ist so ein komplizierterer analoger Synthesizer. Mit dem mache ich nur das Intro. Also wenn die Leute reinkommen, mache ich so eine halbe Stunde live, so eher den Sound, den ich privat auch mache. Und dann habe ich nach einem Weg gesucht, wie kann ich für das Stück so live wie möglich und gleichzeitig so reproduzierbar wie möglich. Das ist eben, weil die KollegInnen sind ja auch darauf angewiesen, dass ich nicht immer, oh, jetzt kommt die Musik, irgendwas anderes mache, sondern es muss ja schon theatral passen. Und da habe ich dann so eine Mischform gefunden, dass ich viel auch mit so Teil-Playback-Sachen, die ich am Rechner vorproduziert habe, wenn ich das alles live machen wollen würde, bräuchte ich 10 Hände und 10 Synthes.
Aber du hast kein MacBook dabei.
Nee, genau. Ich habe schon mal,
das
habe ich in meinem Sampler so, und dann habe ich die Möglichkeit, eben die Drums und die Bassline so live zu spielen, dass ich eben auch reagieren kann darauf, wie spielen gerade die Leute auf der Bühne. Also wenn die schneller sind, kann ich ein bisschen hinterhergehen und so. Und das macht den Reiz für mich auch aus, dass ich tatsächlich live die Musik mit den KollegInnen auf der Bühne spielen kann und trotzdem in eine gewisse Reproduzierbarkeit gekommen bin.
Warst du da völlig frei oder gab es da Anweisungen auch von dir?
Nee, keine Anweisungen.
Nee.
Ich bin einfach nur begeistert. Also das ist halt immer so, der Regisseur wird immer so als der Buhmann, der da immer alles irgendwie sagt, so muss es sein. So, Regisseur ist eigentlich auch, man hat halt die Idee und das ist ja schon der Rahmen. Und dann hat man im besten Fall Leute, die Bock auf den Rahmen haben, und dann macht man das irgendwie zusammen. Und ich habe halt nur die Aufgabe, das so ein bisschen zu sortieren, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus mit Techno. So. Also das ist der Vorteil, glaube ich. Also glaube, das ist immer,
wirklich ein Vorteil.
Ist immer so meine, ich finde immer mein Vorteil, wenn ich Stücke mache zu Themen, von denen ich eigentlich nicht so viel Ahnung habe, wird das eigentlich immer ziemlich geil. So, weil ich glaube, wenn man dieses so, oh, das ist mein super Lieblingsthema, wo ich mich so mega gut auskenne, verzettelt man sich total auch als Regisseur. Ist jetzt mal so eine, auch wieder so eine Idee, die ich gerade habe, so, weil man geile Stücke macht, weil man keine Ahnung hat.
Blick von außen.
Ja.
Zweimal hast du Nein gesagt. Einmal kam ich für eine Szene mit so, da meintest du, das ist dir zu Gothic-mäßig. Und dann meinte ich noch ein bisschen aufgepusht von irgendwie, dass ich dachte, es muss jetzt mal so Theater. Dachte ich, ob wir noch einen Remix von den Beatles Magical Mystery Tour machen. Und ich kam voll begeistert, ja, lass das machen. Und dann hat Nick gesagt, nein, das machen wir nicht. Das war die einzige Intervention und ich halte sie für sehr richtig. Ich bin dir im Nachhinein dankbar. Es wär mir jetzt ganz schön peinlich.
Ja, genau.
Ja, hast du mich bewahrt vor einer Peinlichkeit?
Total. Man darf nie den Titel, also,
boah, ja, aber dafür gibt es dann halt auch eine Regie.
Ja, ja, gut.
Schadensbegrenzung.
Für irgendwas muss er ja da sein.
Ja, ja, man verzettelt sich dann.
Ja.
Und ich so, nee, das ist doch kacke.
Aber das ist die Arbeitsteilung am Theater. Das ist hier gerade das Tolle, wenn es gut läuft, dass wir auf der Bühne die Möglichkeit haben, uns irgendwie auch ungehemmt verschiedene Ideen zu entwickeln. Das machen wir den ganzen Tag. Ne? Auf der Probe, wir machen irgendwas und ich weiß, draußen ist jemand, der die Verantwortung trägt, zu sagen, das machen wir und das nicht. Und das gibt mir ja, wenn es gut läuft, auf der Bühne in der Arbeit eine totale Freiheit. Und das hat in dem Fall gut funktioniert, finde ich.
Und Sicherheit. Und warum hast du Magical Mystery Beatles Zitat abgelehnt? Warum darf man Titel nicht vorkommen lassen?
Ja,
geht einfach nicht. Das ist
super langweilig. Also so, oder halt, ja. Ja, ich finde Beatles auch scheiße einfach.
Oh, ey, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Gut, dass du es jetzt erst sagst.
Nee, ja.
Das sehe ich anders. Ich muss an dieser Stelle ganz klar widersprechen.
Jetzt können wir natürlich musikhistorisch, das ist voll wichtig und Beatles sind voll wichtig. Und das ist natürlich, Beatles sind toll. Und habe ich nicht gesagt. Aber halt, nee, wenn ein Stück Match gewinnt und dann kommt dann so Titelmelodie mit, das ist irgendwie wie, weiß ich nicht, cheap.
Ja, ist okay.
Klare Linie und warst du dann...
Ich versuche bessere Argumente zu finden, als dass ich das einfach persönlich blöd finde, aber mir fällt nichts ein.
Aber so ist Kunst, das ist doch okay.
Ja, so, aber vielleicht so ist auch Regie. Ich muss ja mir selber vertrauen, ich mache ja nur das, was mir auch selber gefällt. So. Und wenn ich was blöd finde, versuche ich immer ein Argument zu finden, wenn mich jemand fragt, warum. In dem Fall kann ich nur sagen, finde ich einfach blöd.
Im Endeffekt bist du ja auch dann verantwortlich für... Weh, Wohl und Weh, Erfolg und Misserfolg. Denkst du, hast du da auch Gedanken verloren daran?
Ob das ein Misserfolg wird?
Oder andersrum?
Naja, mir war irgendwie schon klar, dass das, glaube ich, ganz gut läuft. Also so, weil klar weiß man das immer nicht so, oder ich kenne ja Tübingen, also aber ich habe die Ahnung, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht, so solche Aktionen, was ich vorhin erzählt habe, dass ich eben andere Menschen in andere Räume transportiert habe. Oder vor 4 Jahren habe ich zum Beispiel, ich bin halt in Hamburg schon seit vielen Jahren, ich habe so eine Kunstfigur, Nick Neandertal, die auch hier in Tübingen schon mal aufgetreten ist, der macht so Karaoke-Shows und so, das ist so mein alter Ego. Und das mache ich eben auch in Hamburg, aber ich mache in Hamburg eben auch, haben wir eine Wrestling-Sportgruppe, also die Sport, so eine anarchistische Wrestling-Gruppe St. Pauli. Rock und Wrestling heißt die Veranstaltung, die gibt es jetzt nunmehr auch schon seit fast 20 Jahren, die sich einmal im Jahr trifft und zu politischen Themen Wrestling vollführt. Und da gibt es halt verschiedene Figuren, wie auch Nick Neandertal, der da auch mitmacht und eine Hymne singt. Und dann gibt es eben Figuren wie Looney Lobster und die Investoren, die da plattgehauen werden und so. Und da habe ich immer schon davon geträumt, dass ich da mal eine Oper machen möchte zu dem Thema. Und das wurde mir tatsächlich erlaubt, dass ich in der Hamburger Staatsoper dann direkt, die Staatsoper, eine fünfteilige Oper geschrieben habe. Ring und Wrestling, das war die Fortsetzung vom Ring der Nibelungen von diesem Wagner. Mit echten Opernsängern und Orchestern und eben diesen Wrestling-Freaks von St. Pauli. Und da haben wir unseren Ring aufgebaut und dann kamen halt St. Pauli-Leute in die Oper. Das war eben andersrum. Ne? Also Opernleute kamen und da habe ich extra bewusst gesagt, nee, wir machen das nicht in dem Club, wo wir diese Wrestling normal machen, sondern wir transferieren den Club eigentlich in den Opernraum. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Jetzt habe ich mich wieder ein bisschen verzettelt, so, weil du hast mich eigentlich gefragt, ob ich Angst hatte.
Ja, egal.
Nee,
war eine schöne Geschichte.
Ja, aber ich hatte keine Angst. Aber das ist ja, weil da hatte ich Angst. Weil also das war so, das war schon...
eine andere Nummer.
Nö, eigentlich auch wieder nicht.
Ne? Im Film.
Es waren einfach, bei der Oper sind einfach noch viel, viel, viel mehr Leute beteiligt und da muss man viel mehr noch organisieren. So. Und hier habe ich ja 4 wunderbare SpielerInnen und wir waren so ein Team und das ist ein bisschen übersichtlicher eigentlich.
Und kommt die Wrestling-Show auch mal nach Tübingen?
Es ist halt ein bisschen kompliziert, weil es so viele Leute sind. Also so. Und es eigentlich immer nur einmal im Jahr stattfindet. Wir haben, wenig Gastspiele, weil das schwer zu organisieren ist. Und außerdem, das wäre dann auch wieder so wie Magical Mystery, weil dann wird es irgendwann so Boxbude, glaube ich. Und das ist irgendwie die Qualität von dieser Veranstaltung, dass es wirklich nur an einem Abend explodiert und alle sich da irgendwie verausgaben, weil wir sind ja alle auch keine Profis. Und wenn man das versucht zu reproduzieren und auf Tour zu gehen, dann wird es halt Boxbude, glaube ich. Weil man muss es auch wieder anders machen. Deswegen machen wir das nicht.
Nochmal zur Musik, Nikolai. Gibt es da eigentlich extra Credits dann für dich, wenn du Musik auch noch zum Stück beisteuerst?
Also ich stehe im Programmheft als Musiker. Das ist sozusagen auf der formalen, institutionellen Ebene der einzige Lohn. Aber für mich war es eine mega Chance. Und ja, Spaß. Also eine Möglichkeit, mich auszuprobieren. Ich mache auch so lange noch gar kein Techno. Also, und eigentlich habe ich erst angefangen, Techno zu machen, seitdem es die Pandemie gibt. Das heißt, es ist eigentlich eine super Spielwiese auch für mich gewesen und ist es jetzt noch.
Aber nicht extra Gage.
Du stellst ja konkrete Fragen. Nee, das gab es nicht.
Alles abgefäschert in einem. Wie sieht es eigentlich aus mit Sven Regener? Hat der seinen Platz gegeben? Gibt es da irgendwie eine Theaterfassung? Gab es die schon? Oder?
Nee, die gab, also es wurde schon mal aufgeführt. Also aber da, es gibt da so Stoffrechte quasi. Also das, was ich ja ganz angenehm finde. Also man muss da beim Verlag, fragt man da an, und Sven Regner hat da jetzt nicht direkt was mit zu tun, sondern er sagt, er will keine Theaterfassung autorisieren, sondern sagt, ja, ihr dürft damit machen und ihr könnt Stoffrechte, und dann kriegt er halt Tantiemen ganz normal. So. Genau.
Aber inhaltlich dann total frei, auch mit Kürzungen und sonstigen, oder gibt es da Auflagen?
Also ich habe die Fassung schon an den Verlag geschickt, also die haben das schon, glaube ich, gelesen, aber dann hat sich keiner beschwert. Also ich glaube, da sind die dann nicht so streng. Aber es gibt es ja manchmal, dass die Leute so streng sind, man darf nichts verändern, wie bei Bertolt Brecht zum Beispiel. Da muss man das ja mal an diese Brecht-Erben schicken und da darf man ja nichts verändern und so. Und wir haben ja auch nichts verändert, wir haben ja nur was gekürzt, was ja normal ist beim Roman. Das sind ja irgendwie 600 Seiten oder so, das kannst du ja nicht. Wir haben auch so Outtakes sozusagen, also die Urvariante hatten wir schon noch ein paar schöne Szenen, die wir dann einfach weggelassen haben, ja, weil wir gedacht haben, das spielen wir halt 2,5 Stunden und das ist auch dann irgendwann zu lang. Dann verabschiedet man sich so von seinen Lieblingsszenen.
So ist es immer.
Leider die schöne Szene, wo Ferdi einen Herzinfarkt kriegt.
Die ist auch raus, das stimmt. Und es ist verrückt, weil ich die Sachen dann auch immer vergesse. Also so bis zur Hauptprobe 2, also 2 Tage vor der Premiere, haben wir dann noch Szenen drin. Und dann sagt Nick, nee, komm, es wird zu lang und so, es muss alles raus. Und jetzt, und dann fühlt sich das erst an wie, oh, da fehlt total was. Und nach 3 Vorstellungen fügt es sich dann so, wie es jetzt eben ist. Und ja, anders würde es nicht gehen. Ich meine, sonst würden wir 3 Tage am Stück spielen.
600 Seiten, 1:1 vertont. Geschichten, die ihr selber euch erzählt habt, habt ihr vorhin mal erwähnt, die sind dann unabhängig vom Stück schon gewesen? Was kam da? Was kamen da für Geschichten aus eurem eigenen?
Ja, bleibt natürlich eine Probe, das werden wir hier nicht rausbesauen.
Ja, jetzt können wir die Storys von den Kollegen erzählen. Also der eine, der hat mal damals, Ende der 80er.
Ja, aber das ist ja ganz interessant, wo jeder aus seinen, also im jeder einen anderen Hintergrund hat und einen anderen Herkunft. Also Gilbert kommt, ist ja auch in der DDR groß geworden und eben auch in der Zeit und hat da schon auch so Geschichten aus der Zeit erzählt. So. Und Andreas kommt aus der Schweiz und hat ganz andere Erlebnisse. Franzi ist ja auch in der Nähe von Dresden, eben oft in einer ländlicheren Gegend groß geworden, hat da auch super Stories aus der sogenannten Dorfdisco erzählt und so. Und du aus Bremen und ich aus dieser komischen Nick Neandertal Kosmos oder ja, keine Ahnung. Also, aber was genau, wir werden jetzt hier nicht die einzelnen Abstürze der Kollegen offenlegen, ja, das bleibt unter uns.
Aber eben so ein bisschen eure eigene quasi Vergangenheit und Erfahrung mit der Jugendkultur zu verschiedenen
Zeiten. Ja klar, also sozusagen in der Auseinandersetzung mit diesem Stoff von Sven Regener, der ist so melancholisch geschrieben, dass man in der Auseinandersetzung gar nicht drum rumkommt, an seine eigenen Sehnsüchte irgendwie zu denken. Und weil wir auf der Probenbühne auch, im Theater ist immer so, es wird so eine wie so eine vorläufige Version des Bühnenbilds eigentlich auf die Probenbühne gebaut. Und das hieß, hier hat uns unsere wunderbare Bühnentechnik einen schönen Tresen auf die Probenbühne gebaut. Und dann saßen wir da halt immer am Tresen rum und du kommst dann ins Gespräch. Das passiert ganz von selbst, weil alle haben die eine Assoziation zu einem bestimmten Gespräch, zu einem bestimmten Streit, wo man denkt, ah, das war bei mir auch mal so. Und halt insgesamt diese nostalgische, das Erzählen von früher wird extrem angeregt durch den Text. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch dem Publikum so geht, dass jetzt auch schon manches Mal Leute dann danach, auch Fremde, zu mir kommen und sagen, ah ja, das ist wie früher und irgendwie so.
Habe ich auch schon erlebt und so.
Ja.
Und aber eher dann, deswegen meine ich, das ist die jüngeren Leute. Also wir haben zum Beispiel unser Regieassistent, der ein bisschen jünger ist. Der konnte da gar nicht so richtig drauf einsteigen auf die Storys, glaube ich. Der hat gesagt, was labern die Alten?
Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Veränderung in der Jugendkultur, dass Subkulturen nicht mehr so eine Rolle spielen wie auch noch bei mir. Ne? Also bei uns in der Schule gab es dann halt irgendwie so die Punks und die Leute, die Hip-Hop gefeiert haben und Emos und irgendwie so. Und die Sportleute und keine Subkultur. Ja, und die
Aktenkofferträger.
Und das
waren die schlimmsten.
Die gab es auch.
Hast du eine?
Ganz bestimmt nicht.
Hier?
Das ist, glaube ich, anders jetzt, dass die Leute sich gar nicht mehr so über den einen Club, über den einen bestimmten Sound irgendwie identifizieren. Und das hat auch seine guten Seiten. Ich will das gar nicht gegeneinander besprechen. Aber darum, glaube ich, hast du recht, wenn du sagst, es ist eigentlich eher ein Stück für etwas ältere Leute, die sich an ihre Jugend erinnern. Und vielleicht historisch ganz interessant für Leute, die heute Teenies sind und denken, ach echt, so haben die das früher gemacht.
Naja, oder für interessierte Teenies, die sich für die alten Stories, aber eben auch für die Musik.
Ich meine, ja klar, ich flash, mich,
zeitlos, also
ich flash mich ja auch auf die 80er, ohne dass ich dabei war.
Den,
ja.
Also der Vorgang des da Sitzens und dem Zuhören, dann aber auch mit zu tanzen und so.
Ja, und Rave, ich meine, also tanzen, bis die Sonne aufgeht, dem kann sich fast niemand entziehen, würde ich behaupten.
Ein Aspekt will ich aber doch noch ansprechen, der auch noch mal so ein bisschen ernster ist und aber auch ein wichtiger Teil des Erzählstrangs ist das Thema psychische Gesundheit. Na, also er kommt aus einer Wohngruppe, er hat einen Absturz gehabt, Feiern und Depression und was weiß ich, ein Absturz kann ja auch sich mal schlimmer auswachsen. Und das wird aber auch, finde ich, schon auch mit sehr sensibel erzählt, die Geschichte. Wie wichtig war dir das?
Ja, finde ich natürlich. Deswegen haben wir dem auch ein bisschen Raum gegeben bei all diesem Spaß und das spielt Karl natürlich auch sehr gut. Und eben die Frage, was ist ein psychisch krank? Oder kann man nicht mehr dabei sein plötzlich? Also wie sind die Flashbacks oder so? Wie gehe ich damit um? Und das finde ich irgendwie ganz spannend. Und da sagt Rosa einen schönen Satz, die sagt, bist du eigentlich bekloppt wegen den Drogen und dem Alkohol oder wegen was anderem? Und dann sagt Karl, weiß ich nicht genau, wieso fragst du das? Und dann sagt sie, naja, wenn du wegen Drogen, Alkohol bekloppt bist, kannst du das nicht einfach weglassen. So, und das finde ich irgendwie ein ganz entscheidender Satz. Und das ist eben auch der Konflikt, den Karl ja dann auf dieser auf diesem Härtetest-Tour hat, das wegzulassen und trotzdem mit dabei sein zu können. So. Und wieder ins Leben zurückzufinden. So. Und gar nicht weggesperrt zu sein. Oder das ist ja eh immer die Frage. Bin ich normal oder sind es die anderen, finde ich irgendwie auch immer so ein Motto. Und das fragen wir uns ja alle die ganze Zeit. Ne?
Genau, was ist normal
und, ja, und
was nicht?
Was ist dann auch psychisch krank? Und das ist natürlich, ja, das ja, ist ein großes Thema.
Und was ich so schön finde auch an der Geschichte ist, dass über bisschen Klischee, der Nüchterne kann ja fahren, aber er eben, obwohl er so anders ist und die anderen sind schon alle ziemlich drauf, so, und da spielen Drogen auch einfach eine Riesenrolle und dass er aber trotzdem seinen Platz da findet und auch von den anderen darin irgendwie gewertschätzt wird. Und das finde ich auch so eine ganz schöne Grundgeschichte eigentlich von so einer Unterschiedlichkeit auch im Empfinden. Ich glaube, bei Winnie Pooh ist das doch, dass es diesen traurigen Esel gibt, der immer mitlaufen darf und einfach alle akzeptieren, dass der die ganze Zeit traurig ist. Und ich finde das eigentlich so schön und so ein bisschen ist das da auch. Häufig ist es ja so, wenn Leute in seelische Krisen stürzen, dass sie damit auch so heftig aus ihrem sozialen Umfeld fallen, weil sie plötzlich anders sind, weil sie eben nicht mehr die dolle Partykanone sind, sondern plötzlich mit einem gewissen Gewicht so in Begegnung reinkommen. Und viele Leute ziehen sich dann ja auch zurück. Also zur psychischen Krankheit kommt dann ja oft auch noch eine Einsamkeit jenseits des seelischen Problems. Und da finde ich die Erzählungen einfach von einer sozusagen Komplizenschaft, Verbündetenschaft, auch über die Barrieren von solchen Krankheiten hinweg einfach total, total schön, die in dem Stück eher so per Zufall passiert und dann aber doch auch herzlich ausgelebt wird.
Also auch eine Solidarität dann, ne? Eine Form von.
Ja.
Magical Mystery im Schlachthaus vom LTT am heutigen Freitag und am Samstag. Die Vorstellungen sind ausverkauft, aber es gibt Visionen für die Zukunft. Wie geht's weiter? März nicht, aber dann?
Doch, doch, im März. Wir spielen nochmal im März und das ist, weil seit vorgestern gilt ja irgendwie plötzlich, dürfen Clubs wieder aufmachen, so wo auch, was immer so schön ist bei den Verordnungen, so ab morgen. Und dann so sagt Jürgen, ich muss erstmal, wo kriegt das Personal her? Ich kann jetzt ja ab morgen einfach Tür auf und es geht wieder los. Also es ist ein bisschen Vorbereitung, aber ich glaube, jetzt Anfang März wird das Schlachthaus auch wieder aufmachen im Normalbetrieb. Das heißt, glaube ich, also man muss irgendwie 2G sein, plus man bringt einen Tagestest mit, einen offiziellen, dann darf man irgendwie wieder in den Club. Und das wollen wir natürlich ausnutzen. Am 12. März ist das dann, läuft Magical Mystery und im Anschluss soll dann geraved werden bis in Morgenhauen. Und Nikolai legt auf und der Nick, hat der auch
ja, einen DJ-Namen? Der dritte Nick, ich weiß der nicht, wie er sich als DJ nennt. Also das ist unser Licht- und Tontechniker, der die Produktion begleitet, der auch Techno-DJ ist und dann da nochmal eine Kiste Platten mitbringen wird.
Und noch diverse andere Leute, die Kisten mit Platten mitbringen. Das heißt, man kann also am 12. März, wir hoffen auch, dass wir dann noch ein paar Karten für das Stück freischalten können, wenn die Bestimmungen ein bisschen gelockert werden, mehr Leute rein dürfen noch, auch zur Vorstellung. Aber man kann natürlich ab 22 Uhr dann einfach auch zur Party dann kommen, wo wir natürlich Bock drauf hätten, wenn ihr vorbeikommt. Und dann ist ein Monat Pause und dann starten wir im Mai nochmal richtig los, gibt es nochmal 6, 7 Termine und hoffentlich auch eben mit mehr Plätzen, dass wirklich alle, die Lust haben, kommen und eben auch im Anschluss noch ein bisschen raven können.
Magical Mystery im Schlachthaus. Und das ist für dich ja fast schon so eine Art Abschied,
Nikolai? Ja, ist es. Es ist meine vorletzte Premiere gewesen. Ich werde zum Sommer das LTT verlassen. Und es, ja, also ich bin jetzt noch in den Proben für ein anderes Stück, Jenseits von Eden, ganz was anderes, sehr ernst, aber auch toll. Und ja, es ist ein Abschied. Ich will mal sehen, wenn das Stück sehr gut läuft, komme ich vielleicht auch nächste Spielzeit nochmal als Gast wieder. Aber das hängt von der Leitung ab, ob sie mich dafür bezahlen. Also
dann geht ja nur.
Und du konzentrierst dich jetzt wirklich ganz auf den Sound. Hast nicht ein anderes Engagement beim anderen Theater?
Ich habe gekündigt hier am Theater schweren Herzens nach jetzt 4 Spielzeiten, um mehr Musik machen zu können. Ich habe es jetzt schon die letzten 4 Jahre jetzt über Corona ein bisschen abgedämpft, aber krass gemerkt, die Musik und das Theater, es findet einfach beides immer abends und fast immer am Wochenende statt. Und das verträgt sich auf die Dauer nicht so gut. Ich hatte das Glück, dass meine Theaterleitung hier mir relativ viel Spielraum gelassen hat. Das heißt, ich konnte schon Shows spielen mit meinen verschiedenen Bands. Aber ich muss es jetzt mal so ein bisschen das Ruder rumreißen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht weiter spielen will. Also gerne auch weiter Theater, aber eben freiberuflich.
Dann toi toi toi,
und
alles Gute.
Und als Gast natürlich und, dann bei Magical Mystery.